Herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug aus dem Kapuziner in Ravensburg. Mein Name ist Fabian Bingenheimer, ich bin ehrenamtlicher Vorstand im Kapuziner und hauptberuflich Innovationsmanager.
Hallihallo liebe Zuhörerinnen, ich bin Christian Meyer, ehrenamtlicher Vorstand im Kapuziner und hauptberuflich Sozialarbeiter. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft, mit dem Positiven, mit dem, was wir verändern und beeinflussen können. Unsere Gäste heute sind Jan-Christian Warnecke und Daniel Knapp.
Herzlich willkommen, danke, dass ihr da seid.
Hallo.
Schön, hier zu sein.
Heute haben wir vielleicht so ein bisschen eine andere Folge, weil normalerweise sind wir immer hyperlokal hier in Ravensburg unterwegs und stellen Personen vor, die richtig gutes Zeug in Ravensburg machen. Über das richtig gute Zeug, über das wir heute sprechen, das wird technisch gesehen in Ravensburg eigentlich gar nicht stattfinden. Aber die Institution, die das alles umsetzt, das Kapuziner, sitzt ja in Ravensburg. Und wir haben ein total spannendes Projekt, wo ihr jetzt dann gleich ein bisschen was drüber erzählen könnt.
Jan Christian, du leitest die Abteilung Ausstellungen am Landesmuseum Württemberg.
Ist es richtig?
Wie kamst du dieser Position? Was ist eigentlich so deine Biografie und was fasziniert dich an historischen Ausstellungen, an toten Zeugs?
Am toten Zeug interessiert mich unter anderem, dass es zum Sprechen gebracht werden kann. Wie kam es dazu? Ich bin wirklich artfremd. Ich bin Diplom-Kommunikationswirt vom Studium her und ich dachte mir, hey, ich will alles, aber eigentlich keine Werbung machen, obwohl ich das studiert habe. Und dachte dann, Museen sind ja auch so Medien und dann kann man die auch planen. Dann kamen ein paar Dinge dazwischen. Ich war auf der Weltausstellung 2000 in Hannover. Ich habe das Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück eröffnet. Das waren alles große Kulturprojekte, die kamen so irgendwie immer näher ans Thema Museum und Ausstellung. Und dann saß ich eines Tages zu Hause, war arbeitslos und las in der Zeitung, das Landesmuseum Württemberg sucht den Leiter der nicht wissenschaftlichen Abteilung. Und ich wusste, es ist mein Job. Ich habe mich beworben, ich habe ihn bekommen und ich mache ihn seit 20 Jahren mit größter Begeisterung.
Seit 2004 bist du am Landesmuseum unterwegs, oder? Richtig. Ja. Du bist aber auch noch nebenher noch Lehrbeauftragter, oder?
Ich habe Lehraufträge vor allen Dingen an der Akademie in Stuttgart gehabt. Ich habe immer noch einen in Berlin an der FU. Ich hatte zwischendurch eine Gastprofessur. Ich rede einfach gerne, merkt man hier, glaube ich. Ich rede auch gerne über meine Arbeit. Das ist gut, wenn man einen Lehrauftrag hat, dann redet man über seine Arbeit. Die anderen sind beeindruckt. Und ich hatte das sehr, sehr schöne Erlebnis. Ich war gestern in Böblingen bei der Aufbauarbeit für die Bauernkriegsausstellung in Böblingen. Und wer kommt rein? Zwei Ex-Studenten von mir, die die Ausstellung gestaltet haben.
Ja, das ist ja mega. Und ein Buch hast du auch noch geschrieben.
Buch habe ich auch noch geschrieben. Das war aber mehr so, da kam der Verlag auf mich zu und hat gesagt, wir brauchen mal ein Buch mit Inhalt. Kannst du das? Dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht, aber ich mach's. Dann habe ich es geschrieben und ihr könnt es immer noch kaufen. Sind noch ein paar Exemplare da.
Ausstellungsplanung über die Zusammenarbeit von Gestaltern und Museen. AV-Edition Stuttgart 2014.
Genau, immer noch im Handel erhältlich für alle, die es suchen.
Richtig gutes Zeug.
Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist tatsächlich, dass ich mich aufgrund dieser Fokussierung auf Kommunikation sehr damit beschäftige, wie arbeiten Menschen zusammen. Und ich habe ein paar Jahre auch für einen großen Ausstellungsgestalter gearbeitet, habe die Seiten gewechselt, bin auf Auftraggeberseite gesessen und dachte mir, also so wie das normalerweise läuft, funktioniert es nicht, wir müssen das anders machen, seitdem machen wir es anders. Das funktioniert in der Regel sehr gut und auch in der Zusammenarbeit mit den Kapuzinern kann ich nur sagen, ich glaube, der respektvolle und verständnisvolle Umgang miteinander, ja, und das Vertrauen in die Qualifikation des anderen, wichtiger als die Ängste darüber, was man selber nicht weiß. Das sind ganz wichtige Schlüssel, um richtig gutes Zeug zu machen.
Richtig gutes Zeug, die Qualifikation des anderen, Daniel. Jetzt haben wir gerade über den Jan gesprochen. Was ist so deine Historie? Wie kommst denn du jetzt hier gerade in diesen Podcast rein?
Ja, das frage ich mich tatsächlich, wobei ich gerne in diesem Podcast bin und auch gerne diesen Podcast höre. Wie komme ich hier rein? Schlussendlich darüber, dass ich in diesem Projekt UFO on the Road, das ist Kapuziner, produziert und entwickelt, tatsächlich mithelfen darf, es auf die Straße zu bringen. Und das in vielerlei Komponenten. Und schlussendlich ist das, glaube ich, mit der Grund, warum ich hier sein darf.
Auf jeden Fall, wenn du nicht im Projekt Ufrua on the Road bist, was machst du sonst so?
Wir haben die Kulturzentrale Süd, das ist die Knapp-Striegel-Hütter GmbH. Wir machen Veranstaltungen aller Art und kümmern uns um KünstlerInnen. Und das geht einfach darauf zurück, dass wir sehr gerne anderen Menschen Bühnen bereiten und auch die Qualifikationen in unserem Team besitzen oder in unserem Netzwerk, die notwendig sind, um anderen die Möglichkeit auch zu geben, auf Bühnen zu glänzen.
Und du warst in Ägypten.
Ja.
Geschäftlich, was hast du da gemacht, bitte?
Tatsächlich bin ich gern in Regionen, die nicht übersaturiert sind im Kultursektor, weil man schlussendlich da auch sehr viele Möglichkeiten hat, sich selbst auszuprobieren und die Erfahrung, die man hat, auf völlig unbekannte Situationen versuchen anzuwenden. Und in Ägypten ist ein Theaterberatungsprojekt, das jetzt auch schlussendlich darin mündet, dass dieses Theater live geht. In der City of Arts and Culture, Ägypten hat eine neue Verwaltungshauptstadt gebaut und da ist auch ein großer Theaterkomplex und da bin ich seit Jahren mit dabei, um das an den Start zu bringen und auch die Eröffnungsproduktion zu planen.
Also du bist es gewohnt, größere Konzepte umzusetzen, größere Veranstaltungen, Produktionen zu organisieren und umzusetzen, oder? Das ist so, wo du herkommst auch, oder was du gerade auch schwerpunktmäßig bei euch in der Kulturzentrale Süd, wo deine Kompetenzen liegen, oder?
Korrekt. Also schlussendlich ist mir prinzipiell egal, wie groß oder klein ein Projekt ist, solange es interessant ist. Und interessant mache ich daran fest, als dass es neue Komponenten oder Komponenten in unbekannter Form zusammenbringt und dann die Möglichkeit hat, Menschen zu begeistern und Menschen mitzunehmen.
Okay, und dann lege ich gleich mal los. Ufrua, on the road, was ist denn da jetzt richtig gutes Zeugs aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht tatsächlich das, dass wir als Kapuziner die Chance bekommen, ein Projekt umzusetzen, das es so wahrscheinlich nie gegeben hätte. Und da ist der Mut des Landesmuseums Württemberg natürlich auch entscheidend
also
dafür.
Vom Jan, also ein Dankeschön an Jan in dem Fall auch,
ja,
jeden Fall, beziehungsweise an die Menschen, die dann im Rahmen dieser Ausschreibung dann uns ausgewählt haben. Dann so.
Ja, da gibt es nicht viel zu danken. Also ich danke euch allen für das, was ihr für uns tut. Der Hintergrund hinter der UFO on the Road ist, dass der Bauernkrieg in Oberschwaben nach wie vor ein sehr lebendiges Erinnern hat. Ganz viele Orte erinnern sich, dass hier vor 500 Jahren dieser Aufstand passiert war. Und es war die Region Oberschwaben und die Gesellschaft Oberschwaben, die an das Land herangetreten waren und geguckt haben, ob dieses Projekt möglich wird. Und wir haben das Projekt, vor allen Dingen die große Landesausstellung in Bad Schussenried, ermöglicht und haben gesagt, aber es ist eigentlich ein falsches Zeichen zu sagen, wir konzentrieren dieses Erinnern auf einen Ort in Oberschwaben, weil das Ereignis vom Rheintal übers Tirol, übers Elsass bis nach Thüringen gereicht hat. Das heutige Württemberg oder Baden-Württemberg war schon ein großes geografisches Zentrum des ganzen Ereignisses. Und uns ging es darum, dass wir in diese Region reinkommen. Und wir hatten ehrlich gesagt keine Ahnung wie, weil wir ein Museum sind. Museum haben so Gebäude und da tun sie Töpfe und Dinge rein
hinter Glas. Alte Sachen, die auch richtig gut sind, richtig gutes Zeug
häufig
sind.
Häufig richtig gutes Zeug hinter Glas. Das ist wichtig bei uns, dass es oft genug hinter Glas kommt, sonst ist es nicht echt. und wir haben gesagt, mit dem Ansatz kommen wir aber nicht weit beim Bauernkrieg. Das Typische beim Krieg ist, die meisten Sachen werden kaputt gemacht. Was soll ich dann noch an richtig gutem Zeug in die Vitrine tun? Und wir haben gesagt, okay, wir tun einfach Zeug in die Vitrine in Bad Schussenried. Aber wir gehen auch noch ins ganze Land und suchen Leute, mit denen zusammen wir Programme entwickeln können zum Thema Bauernkrieg.
Das heißt, die eine Säule ist die Dauerausstellung dann, die stattfindet in Bad Schussenried?
Das ist keine Dauerausstellung, Kerle. Das ist bloß eine Wechselausstellung.
Das ist bloß eine Wechselausstellung, ja, das ist okay. Dauerausstellung ist bei euch im Landesmuseum in dem
so
Fall.
So ist es, aber da ist der Bauernkrieg nicht so wichtig.
Ah, okay, aber das ist ein Teil, oder, von diesem
Bauernkrieg-Geschichte.
Genau. Und da gibt es eine richtige Eröffnung mit einer Wanderausstellung in Schussenried. Ihr habt was.
Nein. Du kriegst es alles mit dem richtigen Zeug, machst du gerade alles falsch.
Okay,
also in Schussenried.
Sonst lass doch mal den Jan einfach erklären, was ist alles für.
Ja, dann lass ihn erklären. Also, genau. Also wir machen insgesamt 5 Projekte, davon laufen drei laufen schon. Das erste war eine Ausstellung zum Thema Protestkultur. Das ist auch eine 5-monatige Wechselausstellung in Stuttgart im Alten Schloss. Die läuft jetzt noch bis Anfang Mai. Wir haben eine Kinderausstellung über das Thema Streiten, die heißt Zoff. Die läuft noch bis Juni im Alten Schloss. Und wir haben seit September letzten Jahres sehr, sehr, sehr gut gemacht, auf Instagram das Projekt Laut seit 1525, eine Graphic Novel, die in die Geschichten von 1525, 1524, 25 einführt. Also alle, die das noch nicht geguckt haben oder geliked haben, ihr geht ja jetzt sofort auf Insta, schreibt mal laut seit 1525 rein, klick, share, like, weitermachen.
Dankeschön. Richtig gutes Zeug, muss ich sagen.
Krass gutes Zeug. Unglaublich gut gemacht. Könnte aus Ravensburg kommen.
So gut ist das. Aber kommt ausnahmsweise aus Stuttgart.
Kommt aus Stuttgart und Tübingen, wenn wir ehrlich sind.
Und wie heißt es nochmal?
Laut seit 1525.
Laut seit 1525. Vielleicht ist 1525.
Ja. Er schneidet fertig. Achso,
ich bin noch nicht fertig. Das waren doch erst vier. Und jetzt kommt die Roadshow, weil wir gesagt haben, wir müssen auch wirklich ins Land gehen. Also brauchen wir Leute, mit denen wir wussten gar nicht was, eine Art Wanderzirkus auf den Weg bringen können, und da fahren wir diesen Sommer in 16 Städte in ganz Baden-Württemberg und Bayern.
Und genau das setzen eben wir als Kapuziner dann um. Da können wir vielleicht im Detail auch gleich drüber sprechen, was Umsetzung dann heißt und wie das eigentlich alles abläuft und was man da so macht und so und vielleicht auch, warum wir das genau so machen und nicht anders. Vorher würde ich vielleicht gerne mit euch beiden nochmal so ein bisschen aufdröseln. Wir haben das gerade schon gesagt, Bauernkrieg.
Gemetzel.
1524, 1525, was war der Bauernkrieg?
Der Bauernkrieg ist historisch betrachtet die größte Erhebung von Menschen in der Neuzeit vor der Französischen Revolution. Und weil sie erfolglos blieb aus Sicht der sich Erhebenden, wurde sie fast vergessen und wurde im 19. Jahrhundert von Historikern als Phänomen wiederentdeckt. Ist seitdem Gegenstand vor allen Dingen auch sehr zahlreicher politischer Betrachtungen. Immer die Frage, ist das eine Revolution, ist das ein Krieg, ist das ein Aufstand, was ist das eigentlich? Also es ist auf jeden Fall ein großes, epochemachendes Ereignis, das, ich finde, es an einem Detail wird das sehr schnell deutlich. Der Kaiser Karl V. lässt die 12 Artikel, die die Bauern in Memmingen verfasst haben, ins Englische übersetzen und schreibt einen Brief dazu an König Heinrich VIII. Und sagt ihm, pass auf, das kommt, bereite dich vor. Also die Angst davor, dass das, was gerade passiert, es war ein unglaublicher sozialer Aufruhr, der einen Umsturz der Verhältnisse gefordert hat, in Teilen. Und sehr weit ging. Und die Radikalität, mit der die kaiserliche Seite diesen Umsturz unterdrückt hat, ist, glaube ich, kaum zu überbieten. Und die Furcht davor, dass das aber gelingen könnte, weil so viele mitgemacht haben, war riesig, riesig, riesig. In der Ausstellung gehen wir auch darauf ein, wir haben die Depeschen, die Heeresleitung erreichten oder die Leitung des Schwäbischen Bundes erreichten, und die waren überhaupt nicht sicher, dass sie gewinnen würden. Ja, also die haben durchaus die Sorge gehabt, dass ihnen das Ding restlos entgleitet, und dann wäre ein für die damalige Zeit unvorstellbares Ereignis eingetreten, das gleiche, was damals dann oder 200 Jahre später die Französische Revolution ist.
Wer hat da gegen wen gekämpft?
Da haben ungefähr 97% der Menschen gegen 3% der Menschen gekämpft. Das ist, glaube ich, das, was man verstehen muss. Es wird immer erklärt mit der Gesellschaftspyramide oder mit den Ständen in der frühen Neuzeit. Es gibt drei Stände. Das ist der dritte Stand, das sind eigentlich alle, der Klerus und der Adel, wobei der Klerus zu weiten Teilen aus adeligen Leuten besteht. Diese 5-3% besitzen das gesamte Land, üben die Rechtsprechung aus, üben die Gewalt aus, verfügen über die erheblichsten Anteile wirtschaftlicher Mittel. Alle anderen folgen und sind dazu da, diese Spitze möglich zu machen. Und es gibt eine ganze Reihe von Veränderungen, dazu gehören klimatische Veränderungen. 24 war fast ein kompletter Ernteausfall. Es gibt rechtliche Veränderungen, es gibt Veränderungen in der Art und Weise, wie Stadtgesellschaft organisiert wird. Auf allen Ebenen passieren Veränderungen, und die sind überwiegend zum Nachteil der Menschen des dritten Standes, und die sagen, ey, jetzt mal Stopp. Und dann geht das Ganze los.
Gibt es da auch einen religiösen Auslöser in diesem ganzen Trouble?
Die Reformation, vor allen Dingen die Übersetzung der Bibel durch Luther, bringt neue Ideen in die Welt. Und zwar die Frage, ob die bestehende Rechtsordnung tatsächlich in sich richtig ist. Das göttliche Recht, wie es in der Bibel steht, wie es durch die Kirche vermittelt wurde, lässt sich so beim Lesen der Bibel auch anders verstehen, und die Leute sagen, ein Moment, was ist denn das jetzt? Das ist nicht das, was ich immer gehört habe. Das ist nicht das, was mir erklärt wurde. Ich will, dass mir das richtig erklärt wird. Und damit gerät im Grunde die gesamte Sozialstruktur ins Wanken. Ich mache jetzt eine ganz, ganz, ganz schwierige Analogie, aber sie verbildlicht das Ganze. Wenn man in ein radikal islamisches Land gehen würde, das religiös erklärt und auch die Gesetze erklärt, Und da sagen auf einmal alle, einen Moment mal, ich kann hier was, ich lese jetzt was ganz anderes hier, das stimmt doch alles nicht mehr. Das ist ungefähr so eine Spannung, die man sich vorstellen kann. Da ist eine Ordnung der Gesellschaft, die ist seit Jahrhunderten etabliert und die wird über den Glauben als einzige Welterklärung gerechtfertigt. Und auf einmal haben alle die Möglichkeit, diese Texte zu lesen und sagen, das stimmt doch gar nicht.
Das ist ja im Grunde eine Buchdruck, oder? Gutenberg, das ist als Vorläufer. Also,
der spielt eine Rolle, damit die Bibel verbreitet wird.
Und dann gibt es die Reformation, die genau. Vorläufer, 1517 hat man die Reformation, oder Luther, die 95 Thesen. Also genau. Also ist ja ein emanzipatorischer Akt, der schon vorher lief, oder? So.
Ja, und wir müssen ein bisschen weiter gucken, weil dieser Blick auf Luther, das ist ja ein sehr deutscher Blick, ist Zwingli, Calvin sind zur gleichen Zeit. Wir haben Thomas Morris in England, der Utopia schreibt. Es ist eine Zeit, in der geistig neu gedacht wird. Erasmus von Rotterdam sitzt in Rotterdam, kommt mit neuen humanistischen Ideen. Überall in ganz Europa verändert sich die Sicht auf die Welt. Amerika ist gerade entdeckt worden. Dazu kommt der unglaubliche Aufstieg des Hauses Habsburg, das mehr oder minder die Herrschaft über ganz Europa erreicht, was nochmal eine große Veränderung politisch bringt, was die gesamte, das europäische Kräfteverhältnis verändert. Es ist unglaublich viel gleichzeitig, sehr viel Spannung, sehr viel Spannung. Und dann kommen diese radikalen Zweifel und sagen, einen Moment mal, das stimmt hier alles nicht.
Zeitenwende, oder? Das ist eine Zeitenwende.
Ich bin immer ganz vorsichtig, so direkte Analogien zu wählen, aber die Parallelen springen einen an. Als seriöser Museumsmensch muss man dann sagen, okay, vorsichtig, schaut mal genau hin, guckt in die Details, es ist nicht das Gleiche, es ist ähnlich. Aber das macht natürlich die Geschichte spannend für uns. Und ich glaube, der Bauernkrieg bietet unfassbar viele Impulse, über die Gegenwart nachzudenken und sich auch auszumalen, wenn man ihn strukturell anguckt. Ja, wo sind wir gerade, wie geht das weiter, welchen Weg wollen wir gehen, wie kann sowas entgleiten, was darf nicht passieren, was wünschen wir uns. Ganz wichtig auch die Frage, was unterscheidet uns heute? Ja? Also wir leben in einer Demokratie, wir haben einen Rechtsstaat, wir können uns an Wahlen beteiligen, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Religionsfreiheit, wir haben alle diese Freiheiten bekommen. Und eher ist die Frage, ja, nehmen wir uns sie heute zu selbstverständlich und träumen davon, dass die Welt schön und einfach wäre, wenn endlich einer da wäre, der mal wieder für Ordnung sorgt.
Diese Analogie auf die heutige Zeit zum Bringen, das können wir vielleicht am Ende des Podcasts nochmal tun, wenn wir schon gerade so in der Historie dieses Bauernkriegs drin sind. Ich war auf einem Vortrag bei mir zu Hause, das ist in Feddersheim und da gab es auch eine Bauernschlacht.
In der Pfalz.
In der Pfalz oder in Rheinhesse, wie man das so sieht. Und dort hat ein Historiker gesagt, ja, das scheint, also das könnte man so interpretieren, ja, dass das ein Vorläufer von einer Demokratiebewegung war und so weiter. Das kann man aber auch so interpretieren und vielleicht gibt es auch eine so eine, es ist weder das eine noch das andere korrekt, vielleicht waren das auch zum Teil einfach auch Leute, die umhergezogen sind und andere ausgeraubt haben. Also vielleicht gab es das auch irgendwie alles parallel. Er hat auch gesagt, könnte man das auch so interpretieren, dass das in diesen ganzen Bauernkriegen auch einfach viel geklaut wurde und Leute opportunistisch waren in dem Moment, wo es halt Unruhen gab und das umherziehende Räuberbanden waren.
Man muss sich den zeitlichen Verlauf angucken. Wenn 15.000 Menschen sich auf den Weg machen in einer Zeit, die keine gefestigten Straßen hat, kaum gefestigte Straßen hat, in denen es weder Telefon noch fließend Wasser noch sonst was gibt und 15.000 Menschen jeden Abend aber zumindest einmal was essen wollen, dann holen die sich das da, wo sie gerade sind. Und das juristisch zu beurteilen, das kann man auch machen. Ja? Ist das Raub? Was ist das? Man muss sich vorstellen, dass wenn große Menschenmengen sich auf den Weg gemacht haben, damals war das ein logistisch kaum zu bewältigendes Problem. Und eine der größten Herausforderungen war auch für die Seite der kaiserlichen Truppen, und die haben das genauso gemacht, wie versorgen wir eigentlich unsere Leute? Ich habe mal mit den Leuten vom Bund Oberschwäbische Landsknechte gesprochen, die machen solche Trosszüge und die haben gesagt, die haben das völlig unterschätzt, weil alles, was schwer ist, wird von Ochsen gezogen. Mhm. Der Ochse ist ein gutmütiges Tier, aber wenn der nichts mehr zu saufen kriegt, dann macht er nichts mehr. Und dann gibt es auch nichts mehr, was den bewegt.
So ähnlich wie im Oberschwabe hier, gell?
Es gibt da aber auch Ochse bei uns.
Das heißt, die Ochsen zu versorgen war eine der wichtigsten Aufgaben. Das musste geklärt werden. Das heißt, man ging irgendwo auf den Hof, sagte so, dein Wasser ist jetzt mein Wasser oder möchtest du dich mit meinen 15.000 bewaffneten Freunden anlegen? Da sagt jeder Landwirt dann, okay, nimm dir ruhig. Nimm dir auch noch was vom Essen, wenn ihr Hunger habt. Die Frage nach Demokratie, das ist ganz schwer zu beantworten, weil niemand eine Demokratie gefordert hat. Man hat Mitbestimmungsrechte gefordert, man hat bestimmte Freiheiten gefordert. Ist das demokratisch prinzipiell? Also das ist so eine, finde ich, eine Gelehrtendiskussion. Wichtig finde ich, die Leute haben ihre Mitbestimmung eingefordert. Die wollten nicht mehr, dass man ihnen sagt, so ist es, sei damit zufrieden. Das ist die wesentliche Tendenz und die halte ich für grundlegend wichtig und das ist was, woran wir heute auch noch denken können.
Schön, dass du es gerade sagst, weil die Diskussion haben wir bei den Probenarbeiten ständig, nämlich welche Möglichkeit es damals gab und in welcher Situation sich die Menschen befanden. Natürlich sind das Annahmen, weil wir vor 500 Jahren nicht da waren, um es zu begutachten und auch die Protokollanten nur diejenigen waren, die überlebt haben, großteils. Aber schlussendlich ist so, dass wir auch im Ensemble, wir haben ja 5 Darstellende, die für uns das Stück hier umsetzen, auch die Hintergründe immer wieder erfragen, für wen oder was setze ich mich jetzt ein und wer kommt überhaupt auf die Idee, im Oktober oder November 1524 zur kältesten Jahreszeit hier diesen Aufruhr zu stiften und dann während des Winters durch Oberschwaben zu ziehen. Und diese Leistung, die du auch betont hast, einfach 5.000, 6.000, 7.000 Menschen zusammenzubekommen, die für eine Sache dann einstehen, da ist klar, dass es da immer wahrscheinlich 17, 25 Menschen geben, die halt nicht an die Regeln halten, aber großteils sind die in dieselbe Richtung unterwegs und die haben dieselben Beweggründe und sitzen somit in einem Boot, auch wenn sie zu Lande unterwegs sind.
Je länger der Konflikt andauert, kristallisiert sich heraus, dass es zwei Lager gibt. Es gibt eins, das um Vermittlung bemüht und es gibt eins, das radikal. Weil die einen sagen, wenn wir nicht uns ganz schnell radikalisieren, wird die militärische Übermacht so groß, dass wir keine Chance mehr haben werden. Und die anderen sagen, das könnt ihr nicht machen, weil das schon Unrecht darstellt. Und in diesem Binnenkonflikt verharren viele der Gruppen, die damals diskutiert haben, lange. Und das verzögert ein bisschen die Geschichte. Und man kann es am Ende nicht entscheiden, wer Recht hat. Ja, also moralisch richtig wäre es gewesen, zu verhandeln. Von heute aus guckend auf das, was dann passierte, müsste man sagen, strategisch richtig wäre es gewesen, sofort zuzuschlagen. Ja? Wer will das entscheiden? Wichtig, glaube ich, ist es, auf die Struktur solcher Konflikte zu gucken.
Ich habe gehört oder gelesen, dass im Grunde der Vorteil der Fürsten, der Oberen, der 5% war, dass die halt organisiert waren und sie drum im Grunde immer den Rest platt machen konnten. Was waren die Ursachen, warum konnten die das Volk, die Bauern eigentlich dann besiegen?
Wir versuchen gerade in der Ausstellung in Schussenriepen so ein bisschen aufzuräumen mit dem Bild der tumben, wehrlosen
Haufen.
Man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel der Rahlsbauer, den Rahlshof gibt es heute ja noch bei Ravensburg, war ein sehr reicher, weit gebildeter Geschäftsmann, Unternehmer. Und der hat sein Unternehmen geführt. Also er hatte durchaus organisatorische Fähigkeiten. Ich glaube, zwei Sachen sprechen damals sehr für die militärische Kraft des Adels. Das eine ist, sie haben einfach eingeübte Truppen. Das heißt, die konnten kämpfen, die wussten, wie man kämpft. Und sie waren von sich aus bewaffnet. Sie waren geübt, geschult, konnten untereinander kommunizieren und hatten die Waffen. Die Bauern mussten sich die Waffen erst besorgen. Das konnten sie auch über die Zeughäuser der Städte und über die Waffen, die es in den Burgen, Schlössern und Klöstern gab, die sie nach und nach erobert haben und geplündert haben. Aber was sie nicht konnten, war sich militärisch ausbilden. Und es bringt einem wenig, wenn man ein Schwert, eine Axt und einen Brustpanzer hat und die anderen 800 Männer und Frauen um einen herum haben auch sowas Ähnliches. Und von vorne kommen 150 berittene Lanzenträger und dahinter Pikadeure aus der Schweiz, die seit 8 Jahren nichts anderes machen als Krieg. Und die einfach eine Formation aufbauen, vorwärts gehen und niederstechen, wer ihm im Weg steht. Ich weiß einfach dann, selbst wenn ich bewaffnet bin, in so einem Moment nicht, wie ich mich verhalten kann. Und vor allen Dingen kann man mit der Angst und der Unruhe, die in so einen Haufen dann kommt, wenn man sieht, die ersten fallen und sterben, nicht umgehen. Ja, was passiert? Dann bricht Chaos aus, die anderen sind diszipliniert und walzen es platt. Das ist einfach der Vorteil von trainiertem Militär gegen Ungelernte.
Also ein differenzierteres Bild, sagt der Historiker, es waren nicht nur dumme Haufen, sondern da waren sehr wohl auch wissende, strukturiert denkende Menschen dabei, aber wir haben einfach die Differenz zwischen professionellem und ehrenamtlichen Soldaten.
Ja, genau, also zwischen richtig guten Soldaten Ich sehe da ein großes Thema drin, dass die Professionalität, insbesondere der Landsknechte, das waren Profimilitärs. Und die haben das mehrfach gemacht, die wurden dafür ausgebildet und trainiert, sehr hart trainiert. Und deswegen hatten die Bauern dann keine Chance, egal wie gut sie bewaffnet waren.
Ich glaube, jetzt haben wir relativ mal oberflächlich, aber irgendwie okay, aufgearbeitet, was dieser Bauernkrieg eigentlich war. Und vielleicht kriegen wir jetzt die Kurve zu dem, was wir eingangs schon mal so ein bisschen angesprochen haben. Ne? Du hast, Jan, gerade schon erklärt, ihr habt euch 5 verschiedene Säulen überlegt und eben eine davon, die setzen jetzt wir hier im Kapuziner um. Ihr habt schon gesagt, das ist ein mobiles Format, weil ihr wollt eben in diese 16 Städte einfach da einmal reingehen und dort dann etwas zeigen. Was genau zeigen wir denn dann da?
Daniel.
Schlussendlich zeigen wir die Umsetzung eines Konzeptes von unserem künstlerischen Leiter, der sich für das Projekt beworben hat. Wir haben sie ausgeschrieben auch. Und es haben sich mehrere KünstlerInnen darauf beworben. Martin Butler hat den Zuschlag bekommen, weil er das Gesamtkonzept für diese Veranstaltung praktisch uns vorgeschlagen hat. Und wir sehr großen Gefallen daran fanden.
He is the English-speaking guy.
Ja, genau. Und Martin spricht sehr gut Deutsch, er lässt es nur nicht immer zu. Und hat sich in den Bauernkrieg so reingefuchst, natürlich auch mit seinem englischen Blick und mit dem Blick, den ich auch vor 1,5 Jahren noch hatte, wenig über den Bauernkrieg zu wissen, weil es einfach in meinem Leben keine Rolle spielte bis dato. Und Martin hat ein Spektakel entwickelt, das wir über das letzte Jahr jetzt verfeinert haben und in der Stückentwicklung praktisch auch noch unterschiedliche Komponenten berücksichtigt haben, die Marktplätze in der Region füllen oder in den Städten, in den Gastgeberorten, in den Schauplatzorten, in die wir ziehen. Und der Mut des Landesmuseums ist praktisch, uns auf den Weg zu ziehen mit diesem Konzept, das in seiner Anmutung, ich glaube, wenn man es zuerst mal sieht und auch auf den Plänen sieht, sehr einem Marktgeschehen ähnelt, wo aber 2 Bühnen links und rechts draufstehen und ein zentrales Podium, auf dem dann die Aktion während der Show stattfindet. Und es gibt ganz viel Mitmachaktionen, wo man einfach als BesucherIn dann vorbeikommen kann und auch wenn man nicht über den Bauernkrieg informiert ist, sich tatsächlich zum einen Informationen darüber abholen, aber auch selbst erleben, was dort teilweise passiert ist, beziehungsweise die künstlerische Intention da hinten auch mitzukriegen, dass man sich selber partizipativ einbringt in das ganze Geschehen. Und wir machen eine Mischung aus Musikspektakel, also unser Stück selber ist ein Musiktheaterstück geworden. Es werden die Gastgeberorte mit musikalischen Beiträgen für Furore sorgen. Wir haben Menschen eingeladen, sich künstlerisch zu beteiligen, indem sie die stecken und Tränen entwickeln und wir setzen ein Format um, das praktisch die Stadt, die Schauplätze einnimmt und sie in die heutige Zeit übersetzt, ohne den Anspruch zu haben, Mittelalter vorzugeben oder Reenactment zu machen, sondern Menschen auf begeisternde Art und Weise daran zu erinnern, was vor 500 Jahren Schreckliches passierte, was die Motivation dahinter aber auch war und eine Möglichkeit mit heutigen Mitteln da auch zu verstehen, um was es dort ging und vor allem auch die Zusammenkunft zu feiern, dass es uns jetzt möglich ist, heutzutage zusammenzukommen, frei, nicht nur weil der Eintritt zu dieser Veranstaltung frei ist, sondern einfach auch als freie Bürgerin vorbeizukommen und miteinander ins Gespräch zu kommen und diesem Moment auch gemeinsam zu gedenken.
Für alle Zuhörerinnen da draußen, auch ihr könnt hier im Schussental das wahrnehmen, nicht in Ravensbrück, aber im Weingarten findet nämlich Aufruhr, das tolle mobile Stück statt, das gerade Daniel beschrieben hat. Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, am 10. Mai.
Korrekt, 10. Mai. Das ist ein großes Bauernkriegswochenende. Das klingt irgendwie komisch, wenn man sagt Bauernkriegswochenende. Aber schlussendlich ist es auch da eine Veranstaltung, weil Weingartner Vertrag und Weingarten ein sehr wichtiger Schauplatz war, tatsächlich auch an diese Episode vor 500 Jahren zu erinnern. Und es sind viele Menschen eingeladen. Es gibt ein Marktgeschehen, es gibt ein Lager und so weiter. Und wir finden uns am Samstag, am 10. Mai, dazu ein und dürfen im Rahmen dessen Aufruhr on the road bringen.
Richtig gutes Zeugs, das hier bei uns in der Region stattfindet, liebe Leute, kommt vorbei, schaut euch das an, zieht euch das rein. Und der Jan, der ist irgendwie hier mit Karten am Spiel. Jan.
Ja, ich wollte nochmal ein Thema aufgreifen. Wir hatten ja vorhin diese Frage zu der Logistik. Ja? Also wir haben es eigentlich gemacht, wie ziehen 6.000 Leute durchs Land. Und ein bisschen ist das die Idee von UFO on the Road. Also wir ziehen durchs Land. Wir kommen an einen Ort, bauen da auf. Wir nennen es immer so ein bisschen Stadtfest auf Rädern und belegen den Marktplatz für einen Tag wie fahrende Leute, bieten Programm. Alle können kommen, essen, trinken, mitspielen. Man muss nicht viel wissen über den Bauernkrieg, sondern man kommt einfach hin, guckt sich das an. Aber alles, was man sieht oder machen kann, ist auf die eine oder andere Art und Weise mit dem Bauernkrieg verbunden. Und ich habe hier gerade, weil ich es liebe, das Quartett, also man kann so verschiedene Spiele machen, dann kriegt man ein Stempelchen, kennen wir schon alle. Ne? Und wenn man dann 4 Stempelchen hat oder 5 Stempelchen, dann muss man zum Papst gehen und der gibt dann quasi als Ablass das Bauernkriegsquartett.
Also super für Familien, also alle da draußen, die mit Kindern und Familien, ist aber auch für Senioren, also es eignet sich wirklich für alle, einfach vorbeizukommen, dann auch sich dieses Spektakel anzuschauen.
Ja, aber ich muss jetzt eine Triggerwarnung sprechen.
Oh Gott.
Yeah, right. Do it. Also liebe Eltern, seid vorsichtig, wenn ihr euren Kindern dieses Quartett gebt, müsst ihr leider die ganzen Pfingstferien und Sommerferien nicht mehr UNO spielen, sondern Bauernkriegsquartett. Und das ist echt krass, weil da sind so Sachen drauf wie Kaiser Karl V. sticht einfach Martin Luther. Also schwierige Themen. Ihr bereitet euch darauf vor, ihr müsst dann diskutieren und mit den Kindern dann nochmal in die Materie einsteigen. Um das für euch leichter zu machen, haben wir da QR-Codes drauf gemacht. Und wenn ihr auf die QR-Codes klickt, dann kommt ihr auf die Seite Lautzeit 1525, den Glossar, und wir erklären alle Hintergründe. Und dann seid ihr schlauer als eure Kinder und könnt ihnen wieder erklären, wie das damals wirklich war.
Ja, das hört sich sogar an, als ob das nicht nur die Pfingstferien, sondern auch noch die Sommerferien trägt.
Ich hoffe es.
Richtig gutes Zeug.
Aber zeigt tatsächlich auch der Facettenreichtum dieses Konzeptes. Und schlussendlich ist genau das, wir hören nicht auf, Ideen zu entwickeln, um es greifbarer zu machen und natürlich auch Menschen etwas mitzugeben. Nicht nur die Message, dass vor 500 Jahren das und das stattgefunden hat, sondern tatsächlich auch heute noch einen Bezug dazu zu finden. Und dafür sind wir auch als Kapuziner bekannt, eben Menschen auch mit einzubinden und schlussendlich in dieses Volksfest also ein Volksfest macht man ja auch eigentlich nur, wenn man irgendwas wirklich feiert, aber man feiert tatsächlich die Zusammenkunft. Wir sind diejenigen, die auch heute noch ProfiteurInnen sind von dem, dass damals sich Menschen tatsächlich gewagt haben, gegen die Obrigkeit vorzugehen. Und wenn ich mich immer selber versucht reinzuversetzen, da braucht es ziemlich viel, um dann schlussendlich den Schritt zu gehen und sein Haus und Hof zu verlassen, um für sich und aber auch andere einzutreten.
Das alles zu vermitteln, ich glaube, man merkt es jetzt ja auch eben gerade schon, ist nicht so ganz einfach, weil es ein bisschen eine komplexere Materie ist. Ja? Und ich glaube, da sind von uns und vor allem auch hier dann vom Projektteam Daniel, Martin und Co., ganz, ganz viele Gedanken reingeflossen, um das eben so zu vermitteln. Und was ich da das Interessante dran finde, ist ja auch, dass die Leute da nicht nur hinkommen und einfach konsumieren, das Programm, sondern wir haben es ja irgendwie geschafft, dass die Leute Teil dieses Programms werden. So, das ist
ja, es gibt so wahnsinnige Ideen, einfach wie dass Caroline Ammann, unsere Autorin, die das Stück UFO on the Road, das Teil dieses Spektakels ist, geschrieben hat, auch noch mit angeführt hat, gemeinsam mit Martin. Aber es gibt man kann Dosenwerfen machen und Dosenwerfen ist die normale Tätigkeit, aber beim Dosenwerfen wirft man halt das Dürer-Monument ein, das es in Real wahrscheinlich nie gab, aber die Zeichnung.
Gebaut wird. Die Thüringer bauen es jetzt, also das ist eine super spannende Geschichte. Dürer, der wahrscheinlich.
Also der Maler.
Der Maler Dürer aus Nürnberg, der große Maler damals, versteckt in seiner Proportionslehre ein Bauernkriegsmonument und veröffentlicht einfach nur eine Proportionslehre und da gibt es ein Bauernkriegsmonument drin, das damals nicht gebaut wurde, das ihn aber erkennbar macht als jemand, der eher auf Seite der Bauern stand. Wie übrigens viele Künstlermeister zu dieser Zeit, die alle zum dritten Stand gehörten und unterprivilegiert waren. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Auf jeden Fall der Dürer malt es und es wird aber nicht gebaut. Alle, die jetzt in den letzten Jahren sich mit Bauernkrieg beschäftigt haben, haben gesagt, ach, das Dürer-Monument, wir müssen das Dürer-Monument machen. Die in Thüringen bauen es jetzt wohl wirklich. Macht ihr das mal, das ist nicht so einfach. Und wir haben das so gemacht, Wir machen ja unseren Stadtfest auf Rädern und da kann man auf der einen Seite dieses Dosenwerfen bauen mit den Bildern vom Dürer-Monument und auf der anderen Seite können die Familien so ein bisschen basteln, wie man solche Monumente wohl machen würde. Und das finde ich, das ist ein bisschen das Prinzip dieser ganzen Roadshow, dass auf der einen Seite sind die einen, die machen ganz viel und wollen auch was und die haben aber nicht so die Möglichkeiten und auf der anderen sind die, die davon profitieren und dann eher, sagen wir mal, den Spaß mitnehmen.
Und das symbolisiert so ein bisschen die Mehrheit der Menschen und die wenigen, die davon profitieren, oder?
Ich mag das UFO on the Road Konzept so sehr, weil es extrem subtil ist und nicht platt daherkommt. Du kommst rein durch einen der beiden Eingänge und du weißt gar nicht warum, weil du gehst da einfach lang, bist halt drin und auf einmal bist du entweder auf der Seite der Privilegierten oder eben nicht. Und so war das früher auch. Du kommst einfach so ins Leben, ja, und bist auf der Seite der Privilegierten oder nicht. Und dann sieh mal zu, wie du klarkommst damit. Und alles, womit du dich beschäftigst, während du auf diesem Stadtfest bist, erklärt dir, oh, wie cool, ich bin auf der Seite der Privilegierten. Guck mal, ist das Essen viel besser als das, was die da drüben kriegen. Naja, ist mir auch egal, ich esse. Geben Sie mir noch zwei von dem da bitte. Dosen.
Lecker.
Ja? Genau, also und überall wird subtil dieses Thema eingeflochten, ohne dass man sagt, du musst das verstehen, du musst das lernen, du musst das wissen, du musst das können. Ja? Es ist sehr, sehr spielerisch vermittelt, aber es ist sehr konsequent und sehr komplex vermittelt. Und deswegen haben wir aufgehört, darüber zu reden, wie man das erklären soll. Sondern wir sagen, ihr kommt da mal hin, ja, ihr kommt da mal hin und guckt euch das an. Und wir als Auftraggeber wussten ja auch nicht, was passiert. Und das Schöne ist, im Moment reisen wir rum und planen mit den 15 anderen Orten und Stuttgart die Realisierung. Und überall wächst Begeisterung. Ich war gerade in Rothenburg im Gemeinderat, im Kulturausschuss, und hatte die Situation, da ging es darum, eine Frage, wie kann dieses Detail noch produziert werden? Und dann habe ich gesagt, wie wir das in Stuttgart machen. Und dann meldete sich die SPD-Fraktion, eine Dame von der SPD-Fraktion meldete sich und sagte, ich kenne noch zwei Schulen, die würden das auch machen. Daraufhin sagte die Dame von der CDU-Fraktion, ich kenne auch zwei Schulen, die das auch machen können. Und am Ende habe ich dem Gemeinderat sehr gedankt und habe gesagt, guck mal, ist das nicht fantastisch? Ja, wir kommen hier zusammen, um eigentlich einem Krieg zu gedenken, in einer demokratischen Form, in einer Parlamentsform. Ich komme aus Baden-Württemberg, anderes Land, ihr seid Bayern. Wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun, aber wir kommen zusammen, wir wollen was Gleiches, wir machen was Gutes draus. Und ich muss sagen, mir geht das Herz auf. Und alle waren dann, haben gesagt, ja, genau so ist es.
Zu Beginn, bevor überhaupt es klar war, dass wir diese Ausschreibung bekommen, oder haben wir mal telefoniert und haben die Idee mal skizziert, zusammen mit Dr. Robert Huber, unserem künstlerischen Geschäftsführer. Und ich finde es spannend, jetzt zu hören, dass das jetzt wirklich aufgeht, diese Idee, dass man versucht, dass diese Orte Teil des Geschehens sind und sich dort aktiv dann einbringen. Dann auch. War das da auch der Punkt, wo ihr gesagt habt, das macht Kapuziner aus, dieses Beteiligung, das Partizipative, ist das das, oder?
Um der Mythenbildung vorzuhalten. Das war kein Telefonat, das war live, und zwar hier in Ravensburg, das ist echt gute Zeug, passiert in Ravensburg. Ich war damals unterwegs und suchte Inspirationen und Leute, die mir helfen konnten bei der Frage, was könnte das eigentlich sein, was wir in die anderen Orte bringen? Und wurde hier von Maximilian Eiden aufs Kapuziner aufmerksam gemacht und habe gesagt, ich fahre da mal vorbei und rede mal mit denen. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen. Und der Robert war nicht so angetan, aber du warst sofort Feuer und Flamme.
Ja, das passiert bei mir schnell.
Und der Robert sagte zu mir, aber Herr Warnecke, warum soll denn da irgendeiner am Marktplatz stehen bleiben, weil einer aus Stuttgart kommt und vom Bauernkrieg redet? Und ich dachte mir, ja, recht hast du. Und ich hatte keine Antwort drauf. Ich wusste nicht, warum irgendeiner stehen bleiben sollte. Und er meinte dann, sie müssen das halt mit den Leuten zusammen machen. Und dachte ich, ah, oh, klar, jetzt wo du sagst. Und dann habe ich diese Idee geklaut und habe eine Ausschreibung gemacht und habe geschrieben, wir brauchen was mit Partizipation. Und wir haben, ich weiß es gar nicht mehr, 5 oder 6 Einrichtungen in ganz Baden-Württemberg angeschrieben, auch vorher mit denen gesprochen, haben gesagt, wir können uns das vorstellen, mit euch das zusammenzumachen. Und am Ende sind die Kapuziner aber mit dem überzeugendsten Konzept da gewesen.
Richtig gutes Zeug.
Ja, krass gutes Zeug.
Krass gutes Zeug. Ja, was war denn so überzeugend an unserem Konzept?
Das, was uns am meisten überzeugt hat, war tatsächlich die Art und Weise, wie Partizipation schon vorgedacht wurde, also wie weit sie reichen kann, und der sehr komplexe und künstlerische Ansatz des Konzepts, dass man einfach sich wirklich traut, einen Schritt ins Freie zu gehen und in dem Vertrauen darauf, dass man gute Antworten findet, wenn man sich einen freien Weg zutraut.
Schlussendlich werden die Menschen, die zu uns kommen in diese 16 Städte, und am 28. April ist da die Generalprobe im Innenhof des Alten Schlosses in Stuttgart und die Premiere am 30.04. oder halt dann
umsonst
am 10.
und draußen.
Genau, und am 10. Mai in Weingarten, und alle anderen Infos gibt es auf ufruhr.de. Schlussendlich ist so, dass wir auch darüber, also über dieses Konzept und diese Arbeit an diesem Konzept, auch eine eigene Identität für dieses Projekt schaffen. Und dieser Prozess sehr hilft, auch nicht nur an das Konzept noch mehr zu glauben, wie es in der Theorie funktioniert ist, sondern tatsächlich auch dann in seiner Ausübung im Kapuziner jetzt schon lebendig zu erleben ist jeden Tag, weil wir hier proben dürfen, proben können, weil wir im Kapuziner laufenden Betrieb ziemlich für Aufruhr sorgen und schlussendlich Menschen mit unserer Musik unterhalten und mit Menschen, die einfach durch den Raum mal schreien oder sich sonst in einer Schauspielübung befinden oder in einer musikalischen Probe. Und das ist ein wunderbares Territorium auch fürs Kapuziner, sich da nochmal neu zu erfinden in diesem Format, um die bekannten Zutaten auch wieder aufzumischen mit Neuem. Und schlussendlich da auch im Landesmuseum, und das ist nicht irgendwie Honig im Mund geschmiert, auch einen vertrauensvollen Partner zu finden, der schlussendlich sagt, ja, machen wir. Hätte ja auch sein können, dass irgendwann in diesem Prozess irgendjemand kommt vom Museum und sagt, habt ihr eigentlich nicht mehr alle. Das kommt sicher vor, aber es hat nie dazu geführt, dass wir jetzt einen Projektstopp oder einen Aufschub oder eine krasse Änderung hätten brauchen. Es ist egal, ob das bei der Konzeptentwicklung war, selber in der Phase, wo man noch nicht genau wusste, wohin es geht, wie auch hier in dem eigentlichen Stück, das Caroline Ammann geschrieben hat, und auch da die Auseinandersetzung, auch die Zusammenarbeit mit der historischen Abteilung im Museum und so weiter. Das ist sehr, sehr, sehr kollegial, sehr kameradschaftlich und sehr auf Augenhöhe, obwohl wir nicht die ExpertInnen auf dem Gebiet sind, sondern ganz klar das Expertentum beim Museum liegt. Aber es wird uns zugetraut, sich in dieses Thema einzufinden und dann aber auch auf diesem Level eben diskutiert. Und das ist eine unfassbar tolle Basis, worauf man die Zusammenarbeit eben bauen kann und stützen kann und auch immer wieder testen kann, wo geht es denn eigentlich hin.
Da würde ich gerne noch ergänzen, was zu sagen. Ich glaube, dass hier die sehr schöne Situation besteht, dass zwei Arten von Expertise zusammenkommen. Das eine ist die Expertise darin, wie man wirklich gute Kunst- und Kulturarbeit zusammen mit einer Öffentlichkeit entwickelt, so dass sie Spaß macht und alle mitmachen können und wollen und ihren Anteil daran finden. Und von unserer Seite der Wunsch, dieses Thema ins Land zu tragen, dieses Thema einzuhegen. Ja, wir haben versucht, einen relativ großen, weiten Zaun drum zu haben, weil wir uns sehr schnell klar geworden sind, dass wir hier nicht museal arbeiten. Ja, es geht hier nicht darum, ob die Jahreszahl oder der Tag, das Datum, ob jede Information exakt und ständig überprüfbar ist, sondern es geht darum, Menschen in ein Erlebnis zu ziehen, das ihnen erlaubt, einen Zugang zu finden zu einem Thema, das sie sonst wahrscheinlich nicht interessieren würde oder nur so ganz peripher. Und ich glaube, den Zugang, den wir bieten jetzt, der ist so lustvoll und lebensnah, wie wahrscheinlich auch das Leben im 16. Jahrhundert war. Das übrigens, wer das sich noch angucken möchte, Staatsgalerie macht gerade eine kleine Ausstellung über Grafiken zum Bauernkrieg. Da sieht man diese Welt in den Dörfern und Städten damals, und da geht es gut zu. Das ist wie in Oberschwaben. Und dass wir den Leuten klar machen, ja, es gibt eine Nähe zu diesen Menschen von 15, 25. Es gibt das im menschlichen Leben vorhandene gab es damals auch so. Ich finde es auch völlig faszinierend, Themenbruch. Shakespeare schreibt 50 Jahre später seine Stücke. Die ersten großen Theaterindividuen tauchen auf, ja, Ende des 16. Jahrhunderts. Das ganze Ereignis Bauernkrieg, wer auch immer es macht, führt früher oder später immer ins Theater, weil wir diese erzählenden Figuren brauchen, die ihre Schicksale, ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Hoffnungen, ihre Ängste, ihre Intrigen, ihre Niedertracht formulieren. Und das ist ein starkes Bild für heute. Da kann man hingehen, gucken und sagen, oh ja, mein Gott, was kann ich denn machen, dass ich entweder ein Teil von dem werde oder was Besseres draus mache?
Wenn ihr mal an unsere heutige Zeit denkt, welche Parallelen könnt ihr irgendwo ziehen von dem Bauernkrieg, wie der damals war, warum sich vielleicht die Menschen engagiert haben und was am Schluss dabei rausgekommen ist und wie ist denn unsere Gesellschaft heute bezogen auf diesen Bauernkrieg?
Ich glaube, die größte Parallele ist eine ungeheure Verunsicherung. Also damit fängt die Ausstellung in Bad Schussenried auch tatsächlich an. Ab Anfang der 1520er Jahre kursieren verschiedene damals Furore machende Negativ-Nachrichten, Fantasien, Ängste. Der schon erwähnte Dürer malt ein Traumbild, das er hatte von einer riesigen Überschwemmung, die er für 1525 träumte. Es gibt die Vorhersage eines Bauernkriegs für 1525. Es gibt in den Jahren vorher schon soziale Aufstände bei den Rittern. Es gibt den armen Konrad im Remstal. Also es ist eine Zeit großer Unruhen. Amerika wurde entdeckt. Das bringt die Leute völlig durcheinander, weil die alte Welt ja, damit völlig in Frage gestellt ist. Alles, was da drüben in Amerika passiert, war unvorhersehbar. Ja, das war eine fremde Welt. Dann kommt die Reformation rein. Alles verändert sich. Es gibt eine große Wirtschaftskrise, es gibt eine Finanzkrise, das Geld wird knapp zu der Zeit, die Bevölkerung steigt sprunghaft an in den Städten. Das heißt, es gibt ganz viele soziale Spannungen und dieses zu viel an Veränderung, diese Verunsicherung, die alle erfasst, das halte ich für die tatsächliche Parallele.
Meiner Warte, also kommt es zusätzlich zur Verunsicherung vor allem darauf an, dass man sich nicht mehr auf die gewohnten Prinzipien verlassen kann. So, also all das, was man lernt selber als Mensch, das Vertrauensvolle, dieses Urvertrauen, das man auch eben zumindest bei mir zu Hause und in der Umgebung auch eingepflanzt bekommen hat, kommt ins Wanken. Und über die Solidarität mit anderen und das aber auch das Abtesten von persönlichen Beziehungen kommt ja ziemlich viel noch jetzt im Moment ins Wanken. Wem traue ich noch? Wer wird mein neuer Freund? Welchem Verein schließe ich mich an? Welcher Institution? Wofür stehen die eigentlich? Stimmt das mit meinen Werten überein? Was sind die eigentlich? Für was würde ich auf die Straße gehen? Wo würde ich laut rufend praktisch dafür sorgen, dass sich was ändert? Das ist für mich die ganz große Parallele, weil schlussendlich muss das, auch die Annahme vor 500 Jahren, ähnlich gewesen sein, auch wenn die Konsequenz damals wahrscheinlich eine andere war. Aber weil wir jetzt eben die vorher angesprochene Rechtsstaatlichkeit und so weiter, die Systeme haben, aber im persönlichen Umgang und vor allem auch in dem im Wagen von Neuem werden Menschen vorsichtiger und man merkt, dass man in dieses Abtasten kommt und dass, wenn man mal eine Zugehörigkeit findet, die auch bis aufs Letzte ausgenutzt wird und für sich verwendet wird und das egal, welches Ziel damit verfolgt wird.
Ich glaube, solches Abtasten und solches Rausfinden heißt ja auch immer, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, vielleicht auch Leute außerhalb seiner eigenen Bubble. Und sowas passiert genau in soziokulturellen Zentren, wie eben zum Beispiel im Kapuziner. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch wieder so ein inhaltlicher Schluss, warum wir am Schluss ein guter Haufen von Leuten sind, die eben auch so ein Konzept umsetzen können und das gut erklären können, weil das auch unsere tägliche Arbeit ist, die wir halt hier machen. Was können wir denn auf heute betrachtet auch lernen von diesem ganzen Bauernkrieg?
Dass es sich lohnt, für seine Ziele einzustehen. Also dass es sich ganz, dass nicht die eigene Überzeugung die wichtige ist, sondern vor allem auch das Wichtige ist, einen Konsens zu finden mit anderen und auch Verbündete zu finden in dem, was man tun möchte. Und alleine reist man wenig, aber im Verbund mit anderen sehr viel. Und dass es auch heute noch tolle Haufen gibt, denen man sich anschließen kann und mit denen man durch die Lande ziehen kann und schöne Sachen machen. Egal in welchem Interessensbereich man selber persönlich steht. Aber ich merke einfach, jetzt machen wir wieder einen Gedankensprung, aber die Vereinsstrukturen, die momentan händeringend nach ehrenamtlicher Unterstützung suchen, wären genau diese Anknüpfungspunkte, wo man eben auch Gleichgesinnte findet und gemeinsam tolle Sachen machen kann. Völlig wurscht, ob im Sport, in der Kunst oder in welchem Thema auch immer. Und dadurch, dass es uns teilweise zu gut geht in dem, wie wir uns durchs Leben schiffen, ist die Notwendigkeit der Solidarisierung in diesen Bereichen nicht immer notwendig. Was aber dazu führt, dass wir Einzelpersonen werden, die halt dann allein versuchen, irgendwie ihr Ziel durchzusetzen, egal wie medial oder wie sie das medial versuchen.
Ich würde sagen, was können wir lernen von damals? Das sind zwei Sachen. Gewalt ist immer gar kein Weg. Das ist für mich die große Lehre aus der Beschäftigung mit dem ganzen Bauernkriegsthema. In dem Moment, in dem die Gewalt ausbricht, egal von welcher Seite, ist ein Punkt überschritten, der insgesamt destruktiv ist und zu niemandens Nutzen. Das Zweite, was man lernen kann, ist, dass das, worum man sich nicht kümmert, verschwindet. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Das ist, hat meiner Meinung nach ganz viel auch tatsächlich mit dem bäuerischen Leben zu tun. Ich glaube, jeder, der einen Hof hat, der weiß, dass man in der Jahresfolge sich kümmern muss und pflegen muss, damit alles weitergeht. Und wer das unterlässt, wird sich nicht mehr halten können. Und damals war es so, die Leute haben verstanden, wir müssen uns darum kümmern, dass wir unsere Rechte behalten. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir unsere Beteiligung erlangen. Wir müssen unsere wirtschaftlichen Grundlagen erhalten. Wir müssen unsere sozialen Grundlagen erhalten. Leibeigenschaft hieß, ich gehöre zu 100% jemand anderem. Ich kann keine Entscheidung treffen ohne Zustimmung eines anderen. Das gab es vorher nicht. Ja, das wurde eingeführt Anfang des 16. Jahrhunderts. Das heißt, wenn man sich nicht kümmert, verliert man. Ich halte das für ganz wichtig, weil das, was Daniel gesagt hat, es ging uns allen die letzten 20, 30 Jahre, wenn wir denn schon so alt sind, wahnsinnig gut. Ja, und wir haben uns daran gewöhnt, dass es so ist. Und jetzt lernen wir, und das ist vielleicht nicht zu spät, es jetzt zu lernen, wir müssen uns drum kümmern. Und deswegen, ich finde das großartig, was hier das Kapuzinerzentrum macht, wie es Menschen eine Möglichkeit gibt, einen Raum gibt, technische Angebote schafft, Menschen zusammenführt, um selber etwas für die eigene Stadt, für die eigene Kommune, aber auch für das eigene Leben zu tun und zu sagen, wenn ich möchte, dass es in meiner Stadt das gibt, ich kümmere mich, ja, ich bin dafür mitverantwortlich. Und das ist das, was die, der dritte Stand damals gemacht haben. Die haben gesagt, wenn wir wollen, dass wir das kriegen, was wir brauchen, dann müssen wir uns kümmern. Und sie haben ganz bewusst den Weg der Verhandlung gesucht. Sie wollten nicht in den Krieg. Das spielte ganz lange gar keine Rolle. Aber ab dem Moment, in dem Gewalt als Mittel akzeptiert wurde, auf beiden Seiten war es Schluss. Und dann kommt die Katastrophe.
Interessante Analogie, habe ich so tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Meine Anschlussfrage daran wäre, um was konkret müssen wir uns denn heute kümmern?
Ich glaube vor allen Dingen um sozialen Zusammenhalt.
Gesellschaft.
Ja. Gegenseitiger Respekt. Wir brauchen gemeinsame Regeln für Ordnung und Zusammenhalt, für soziales Miteinander, Aufmerksamkeit, Hilfe, Armen, Kranken. Ich war neulich bei einer Veranstaltung der Landesregierung, da fiel das Licht der Blaulichtfamilie, das Wort der Blaulichtfamilie hatte ich vorher noch nie gehört. Großartig. Ja, diese Vorstellung, dass man die Tätigkeiten bei Feuerwehr, Polizei, THW, bei den Rettungsdiensten als Familie versteht. Ich habe selber mal in einem RTW gelegen, war mit schweren Verbrennungen unterwegs, bin den Jungs heute noch dankbar. Kamen professionell, haben mich versorgt, gefahren, gerettet, ja. Ich habe die weder vorher gekannt, noch danach jemals wieder gesehen, aber die haben mir das Leben gerettet. Danke.
Und schlussendlich, also ich glaube, das sind eben diese Punkte, sich um sich auch zu kümmern. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht stehen zu bleiben, nicht auf der Stelle zu treten und anderen nachzuplappern, sondern tatsächlich sich auch darum zu kümmern, dass man informiert ist, dass man Informationen, wenn man sie nicht bekommt oder auch in den Austausch tritt mit Menschen, die Informationen haben. Und auch keine Angst vor Neuem. Also es ist einfach so dieses, auch unser Stück zum Beispiel, ist immer ganz spannend. Bei neuer Musik findet man das auch sehr oft im klassischen Bereich. Menschen haben einen heiden Respekt vor neuer Musik. Wenn irgendein Komponist der heutigen Zeit ein Stück macht, das teilweise wie auch immer beschrieben wird, aber genau den Ausdruck hat, den hat der Komponist, die Komponistin haben möchte. Es hat aber niemand ein Problem, eine Zeitung von heute zu lesen, die auch gestern noch nicht existierte und heute neu ist. Und auch wenn da gebrauchte Buchstaben drin sind. Ja, also schlussendlich ist auch neue Popmusik, hört man gerne. Neue Filme, wann kommt die nächste Serie? Also einfach immer Interesse an Neuem und diese Neugierde, das ist auch bei unserem Stück sehr wichtig, Sachen rauszufinden, Dinge zu suchen, Zusammenhänge zu erschließen. Und darum der Aufruf, nochmals da auch mitzugehen und vor allem sich in dem Fall um sich und seine Design zu kümmern und bei einer unserer Stationen aufzuschlagen.
Eine ganz wichtige Sache, die ich noch erkenne in diesem Konflikt von 15, 24, 25 ist, dass man ganz bewusst Grenzen überschritten hat, um Gemeinschaften zu schaffen. Ja? Ich glaube, hier in Oberschwaben ist es so, wie in der Gegend, aus der ich komme, da ist man sich immer sicher, dass 15 Kilometer weiter, das sind ganz komische Leute, weil die schwätzen anders. Die sehen auch anders aus und fahren auch ganz anders Auto als mir. Ja. Und die haben auch sogar ein anderes Bier, dass die das trinken könntet. Also, ich verstehe es nicht. Egal, dass man anfängt, weil man weiß, dass man die gleichen Nöte hat und auf der gleichen Scholle Erde zusammen, in der gleichen Stadt wohnt, dass man bereit ist, im anderen zuerst den Menschen zu sehen und nicht das, was uns unterscheidet. Und das hat damit tatsächlich geholfen. Das war auch das, was die Obrigkeit so wahnsinnig ängstlich gemacht hat. Diese massenhafte Zusammenschluss von Getrennten. Ja? Jeder gucke mal auf die Karte von 1525, wie viele unterschiedliche Herrschaften es gab, allein in Süddeutschland. Das waren ja keine Baden-Württemberger, sondern jedes Dorf gehörte irgendjemand anderen. Und die waren sich auch alle spinnefeind untereinander, normalerweise. Aber dann haben sie gesagt, hey, einen Moment mal, wenn wir das zusammen, dir geht's doch auch so, dann lass uns, komm, wir treffen uns mal, wir sprechen drüber, wir machen einen Plan, wie wir vorgehen wollen. Und dann formulieren wir das und dann gehen wir mal in die Diskussion. Das finde ich, den ganz starken, großen Impuls, sich das zu trauen und zu sagen, wir machen das jetzt mal zusammen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen.
Richtig gutes Zeug und ich glaube, man kann weiterhin viele, viele Analogien auch für heute mitnehmen. Haben wir einen Punkt vergessen, über den ihr gerne noch sprechen würdet?
Also tatsächlich würde ich gerne den Aufruf starten, dass man, es gibt beispielsweise Rezepte aus dem Liber de Coquina, die man nachkochen kann.
Rezepte aus was?
Aus dem Liber de Coquina, das ist ein Kochbuch.
Das ist lateinisch.
Aus dem 15. Krasses Jahrhundert. Wirklich uralt. Das haben wir im Zuge unserer Konzeptentwicklung übersetzt auf Deutsch zum einen und in die heutigen Maßeinheiten mit Gerichten aus der damaligen Zeit, mit wunderschönen KI-generierten Rezeptbildern, die zum Nachkochen einladen. Sagt uns bitte auch, wie das dann schmeckt oder bringt es gerne mit, weil das lohnt sich bei unserem Konzept. Schlussendlich aber auch an den anderen Aktionen sich zu beteiligen und generell den Aufruf, dass wir, wenn ihr uns seht, einfach vorbeischaut und auch bei anderen Aktionen Kulturschaffende jeder Couleur unterstützt in dem, was sie tun und tatsächlich dieses Live-Erlebnis dann auch genießen können, auch wenn euch vielleicht die Musikrichtung, das Theater oder was auch immer nicht gefällt. Aber geht hin, probiert's aus und das nicht nur für Ufer on the Road, sondern für generell alles, was Kulturschaffende Land auf Land ab machen.
Wenn ihr in der Region unterwegs seid, dann habt ihr im Weingarten keine Zeit. Wir sind auch noch in Laubheim. Mhm. Wenn ihr nicht nach Laubheim kommen wollt, könnt ihr nach Meßkirch kommen.
Das 15. Juni.
Ein bisschen weiter weg. Wenn ihr nicht nach Meßkirch kommen wollt, kommt halt nach Stuttgart oder kommt dann nach Sulz oder nach Maulbronn oder nach Bretten.
Weinsberg, Jagsthausen.
Memmingen könnt ihr auch hinkommen. Da gibt es viel zum Bauernkrieg. Also ihr kommt einfach mal und schaut euch das an und dann macht ihr mit und nächstes Jahr macht ihr dann eure eigenen Sachen zusammen mit dem Kapuziner.
Und wenn ihr das jetzt nicht alles auswendig, so wie die beiden irgendwie euch jetzt auch merken könnt, ihr findet die ganzen Informationen auf ufruhr.de.
Korrekt.
So ist's.
Aha, wunderbar. Dann.
Oder einfach auch mal bei Lautzeit 1525 auf Insta gucken.
Die haben
ich entschuldige mich übrigens bei allen Muttersprachlern, dass ich hier ständig so tue, als wenn ich dieses Phonem beherrschen würde. Aber ich finde es charmant und ich mache es einfach gerne. Sorry.
Das ist völlig in Ordnung, Jan. Wir lachen mit dir.
Und nicht über mich. Das ist lieb von euch.
Und in diesem Lachen und mit diesen positiven Vibes würde ich auch mal diesen Podcast beenden. Ich danke euch beiden herzlich für diese Stunde informativem und lustigem Gespräch.
Ja, danke dir.
Danke für die Einladung.
Aufruhr!
On the road.